Das ist Feel Good in Your Body mit Katharina Lange, dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit und ein neues Körperbewusstsein. Komm gemeinsam mit mir auf die Reise zu deinem Wohlfühlkörper, indem du Hormone, Darm und Nervensystem in Einklang bringst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Feel Good in Your Body. Heute habe ich einen Gast dabei, der war auch schon mal hier oder sie war auch schon mal hier in meinem Podcast. Und da haben wir über ganzheitliche Frauenheilkunde gesprochen und wie wir die Sprache unserer Hormone verstehen. Und heute geht es noch mal ein bisschen tiefer rein, noch mal ein bisschen spezieller. Wir haben uns nämlich ein Thema überlegt, was gerade relativ präsent ist. Ich sehe das auch voll viel auf Instagram, dass gerade alle damit irgendwie sich beschäftigen. Und bevor wir jetzt in das Thema einsteigen, darfst du dich gerne noch mal vorstellen?
Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Mein Name ist Dr. Michaela Fischbach. Ich bin ganzheitliche Frauenärztin. Zum einen bin ich in Koblenz angestellt, in einer ganz normalen Kassenpraxis, habe aber auch eine beratende Privatpraxis, wo die Themen Zyklus, Hormone und Frauengesundheit willkommen sind.
Ja, voll cool. Wir haben ja, wir kennen uns ja auch schon eine Weile. Ich bin ja auch bei dir in der Praxis. Wir sehen uns ja auch diese Woche noch. Sehr gut zur Vorsorge. ich finde das habe ich glaube ich auch in der letzten Folge gesagt, ich finde das so schön, wenn Frauenärzte ein bisschen mehr auf dieses ganzheitliche Thema eingehen und nicht eben nur das Schulmedizinische machen. Das ist, finde ich, so wertvoll und das ist so wichtig und das ist einfach schön. Ich liebe das. Ja, so, und wir reden heute über bioidentische Hormone. Und ich habe mal gerade schon gesagt, ich habe gerade so das Gefühl, das kommt gerade in aus jeder Ecke irgendwie hoch. Und ich kriege das auch von meinen Coaches immer wieder so zugetragen. Ja, Kathi, was hältst du denn davon? Was machen wir denn? Und ich kann damit ja gar nichts machen. Das ist ja Aufgabe einer Ärztin. Und deswegen habe ich die Michaela heute eingeladen, dass wir da nochmal drüber sprechen können. Und vielleicht magst du gerade mal erklären, was bioidentische Hormone überhaupt sind. Weil ich glaube, viele können sich darunter gar nichts vorstellen. Weil wenn man jetzt von außen was zuführt, ne, denkt man ja immer so, man macht was Unnatürliches, ne, weil das ja von außen ist. Vielleicht magst du das gerade mal erklären.
Also im Gegensatz zu den synthetischen Hormonen sind bioidentische Hormone einfach Hormone, die genau in der Strukturformel, in der chemischen Strukturformel so aussehen wie unsere körpereigenen Hormone. Das heißt, sie sind exakt das Spiegelbild zu unseren Hormonen, die der Körper eigentlich selbst herstellen sollte. Der Begriff ist leider ein bisschen, kommt aus dem Englischen und natürlich übersetzen wir das im Deutschen dann oft irgendwie falsch. Besser wäre der Begriff körperidentische Hormone, weil sie sind natürlich auch im Labor chemisch hergestellt, weil ansonsten müssten wir ja irgendwie andere Frauen abzapfen, um das wirklich von denen zu nutzen. Aber sie sind halt in der Struktur entsprechend denen, die wir eigentlich herstellen sollen.
Und welche Hormone werden da so am häufigsten eingesetzt?
Das sind in der Frauenheilkunde das Estradiol und das Progesteron. Aber auch von Schilddrüse kennen wir das. Das sind auch im Endeffekt bioidentische Hormone, die da eingesetzt werden.
Und wenn du jetzt, wenn man das jetzt vergleicht zu so der klassischen Hormonersatztherapie, das sind dann synthetische Hormone.
Früher waren das synthetische Hormone bzw. Hormone, die Östrogene aus dem Pferdeurin, die chemisch aufgearbeitet worden sind, und ein Gestagen. Mittlerweile ist der Standard eigentlich bioidentische Hormone. Leider vertragen das nicht viele Frauen. Wenn sie dann kein Risikoprofil haben, kann auch überlegt werden, synthetische Hormone eingesetzt zu werden.
Wie äußert sich das dann, wenn man das nicht verträgt? Und woran liegt das, wenn man die nicht verträgt?
Woran es genau liegt, wissen wir noch gar nicht. Wahrscheinlich einfach auch wieder ein Thema von Verstoffwechselung im eigenen Körper. Ganz typisch ist beim Progesteron, das, wo die Frauen angehalten sind, eigentlich es abends zu schlucken. Der Schlaf besser wird einfach aus dem Grunde heraus, dass das Progesteron in der Leber verstoffwechselt wird, ein Stoff daraus gebildet wird, der Allopregnanolol heißt, und dann im Gehirn an den sogenannten GABA-Rezeptoren andockt und die sorgen für erholsamen Schlaf. Bei manchen Frauen hat das gegenteilige Bewandtnis. Ich hatte letztens so die Idee, ob das die neurodivergenten Frauen hauptsächlich sind, ja, die ja eh auch mit den Rezeptoren ein Thema haben. Da kam ich nur noch leider nicht dazu, Studienlagen, ob es da was gibt. Das war nur so eine Idee von mir, weil die ja eh auch mit GABA-Problemen haben, mit Serotonin und so weiter. Und die reagieren dann nicht, dass sie verbessert schlafen, sondern dass die auf einmal so aufgepusht sind, dass sie auch eh oder aber morgens so einen Überhang haben und gar nicht in die Pötte kommen, Kopfschmerzen bekommen. Da wäre dann halt die Überlegung, zum Beispiel ein synthetisches Gestagen anzuwenden.
Okay, und das sind aber so die einzigen, also daran merkt man das hauptsächlich, dass man dann einfach nicht zur Ruhe kommt und total drüber ist. Oder gibt es noch andere Symptome, die man da entwickeln kann?
Natürlich, überall, wo man Medikamente einsetzen kann, es zu Nebenwirkungen kommen. Brustspannen, Wassereinlagerungen können passieren. Das sind die typischen Symptome, Kopfschmerzen.
Okay. Und kannst du dir erklären, warum das gerade so, oder liegt es vielleicht auch daran, dass ich auch jetzt in einem Alter bin, dass das eventuell irgendwann interessant für mich wird, dass das jetzt so hochploppert aus allen Ecken? Oder ist es gerade wirklich irgendwie, also merkst du das auch, dass da gerade mehr drüber gesprochen wird?
Es wird auf jeden Fall mehr drüber gesprochen, einfach auch durch Kolleginnen wie Judith Bildau zum Beispiel oder Shayla Delis, auch mit ihrem Buch Woman on Fire. Wobei ich das ja nicht so. Ich finde die Bücher von Judith Bildau ein Stück weit fundierter aufgearbeitet, aber auch zum Beispiel von dieser Bewegung Wir sind 9 Millionen. Und dann natürlich, weil wir an das entsprechende Alter kommen.
Ja, das ja. Und wenn wir jetzt bioidentische Hormone geben, verlernt der Körper dann körpereigene zu produzieren? Wie ist das?
Na, das Ding ist, warum setze ich bioidentische Hormone ein? Setze ich sie zum Beispiel in den Wechseljahren ein, hat er ja nicht verlernt, die
Ja.
Hormone zu bilden, sondern es ist einfach ein natürlicher Prozess, dass der Körper irgendwann aufhört, diese Hormone zu bilden. Weil wir nicht wie Männer bis wir sterben fruchtbar bleiben, sondern es einfach unsere Eizellreserve aufgebraucht ist und dann keine Eizelle mehr heranreift, kein Eisprung mehr stattfindet. Wenn kein Eisprung stattfindet, haben wir zum Beispiel gar kein Progesteron. Wenn die Eizelle nicht heranreift, haben wir kein Östrogen. Ein bisschen wird was wird in der Nebenniere gebildet, im Fettgewebe, aber das reicht halt nicht aus und nicht in dem Maße dann vorhanden wie aus dem Eierstock. Und da hat er ja nicht verlernt, die Hormone zu bilden, sondern er hat ist einfach in eine Ruhephase eingetreten. Ich sage es immer, er hat dann die Rente erreicht.
Ja, ja, der hat ja auch genug geschafft dann.
Anders sieht es natürlich aus, wenn wir zum Beispiel Erkrankungen wie die hypothalamische Amenorrhoe haben, wo einfach ein zentrales Schaltproblem vorhanden ist und der Körper, warum auch immer, jetzt keine Hormone mehr produziert, dann kann ich ihn damit sogar unterstützen, dass er wieder anfängt, Hormone zu produzieren.
Das macht man dann so übergangsweise. Hast du da eine Idee, wie lange man das machen muss, bis das funktioniert? Ist wahrscheinlich total individuell, ne? Bei jedem anders.
Individuelle Sache. Und
Ja.
dann erstmal gucken, dass es funktioniert. Dann würde ich eine gewisse Latenzphase das Medikament schon parallel laufen lassen und dann gucken, ob man es langsam wieder ausschleicht und reduzieren kann.
Und es gibt ja verschiedene Darreichungsformen, oder? Also es gibt, ich habe schon gehört, es gibt Cremes, es gibt Gels, es gibt, man kann die oral nehmen. Was präferierst du und wie unterscheiden die sich so in der Performance?
Genau. Also wir haben zum einen beim Östrogen ein Gel oder ein Spray, was man transdermal verabreichen kann. Das Gel hat den Vorteil, es wird ein bisschen besser vom Körper aufgenommen. Das Spray ist mit Alkoholbasis, damit es vom Körper aufgenommen wird. Da offeriere ich einfach beides den Frauen und dann sollen die selbst entscheiden, was sie nehmen. Das Gel, das muss ich halt irgendwie verreiben. Ich erkläre es meistens so an den Unterarmen. Besser ist eigentlich am Gesäß oder an den Oberschenkeln einzureiben, nur nicht an den Brüsten. Und das Spray, das sprühe ich irgendwo hin und dann trocknet das von alleine ein. Das ist eine Vorliebe dann von den Frauen, was die mehr präferieren. Wenn Sie damit eher Symptome haben wie Brustspannen doch per se oder zu sehr diese Östrogenschwankungen haben, weil oft ist es so, dass es für morgens empfohlen wird, man kann es auch noch mal einen abends einen Hub geben. Kann man auch ein Pflaster nutzen mit Östrogen, was kontinuierlich abgegeben wird. Genau, das sind so die transdermalen Östrogene. Dazu muss ich unbedingt zwingend, solange die Frau eine Gebärmutter hat, Progesteron mit hinzugeben. So, weil Östrogen ein aufbauendes Hormon ist. Das heißt, die Gebärmutterschleimhaut wird aufgebaut, wenn ich kein Progesteron mit hinzugebe, die dann am Ende irregulär abbluten kann und im schlimmsten Fall sich auch bösartig verändern kann. Damit dies nicht passiert, gebe ich zwingend Progesteron mit hinzu. Die Frauen profitieren hier aber eigentlich auch nochmal von einem zusätzlichen Schutz für die Knochen, einem besseren Schlaf. Einfach dieser Gegenspieler zum Östrogen vorhanden ist. Auch die Insulinsensitivität wird wieder erhöht. Und das gebe ich entweder auch, also das ist eine Weichteilkapsel, in verschiedenen Dosierungen gibt es in 100 und in 200 Milligramm. Manche brauchen sogar 300 Milligramm. Die wird abends geschluckt vorm Schlafen gehen. Sie kann aber auch vaginal genommen werden. Und mittlerweile gibt es auch bestimmte Tabletten mit bioidentischem Östrogen und einem bioidentischen Progesteron. Und das hat natürlich den Vorteil, dass ich nur eine Tablette schlucken muss. Die wirkt sich meistens aber nicht positiv auf den Schlaf aus. Oder dann habe ich auch noch die Möglichkeit, eine Tablette mit einem bioidentischen Östrogen, aber einem Gestagen oder dann auch noch synthetisches Östrogen und synthetisch, also ein Gestagen. Das synthetische Progesteron. Also eine breite Palette und man muss halt individuell schauen, was ist das Richtige für die Patientin. Meistens fange ich transdermal an. Und wenn ich kein Risikoprofil habe, um es und eine Kontraindikation, um es oral zu geben, und es sollte die transdermale Therapie nicht wirken oder die Patientin kommt nicht mit klar, dann switche ich auf eine Tablette um.
Und wenn wir jetzt, also Östrogen und Progesteron gibt es ja wahrscheinlich dann eher, wenn es Richtung Menopause geht, ne? Also wenn Wechseljahre losgehen. Und wenn das jetzt Perimenopause ist, wo die meisten Frauen ja eh gerade so ein Ungleichgewicht haben, die meisten haben ja dann ein bisschen zu viel Östrogen, machst du dann nur Progesteron?
Genau, dann würde ich nur mit Progesteron arbeiten.
Und ich habe das jetzt bei manchen Coaches bei mir gehabt, dass die dann teilweise so Ängste entwickelt haben, so als Nebenwirkung bei Progesteron. Hast du damit auch Erfahrung?
Bei Progesteron jetzt an sich nicht, sondern generell in der Perimenopause, dass auf einmal irgendwie Ängste, die gar nicht rational zu erklären sind, ja, auf einmal auch Ängste über Dinge, die eigentlich bisher immer gegeben sind. Also das merke ich auch bei mir selbst. Ich werde auf einmal eine unheimliche, beim Autofahren, beim Einparken, Angstperson, wo ich überhaupt nicht weiß, warum, wieso. Also ich fahre seit 25 Jahren Auto. Ich habe seit über 25 Jahren den Führerschein, war eine Top-Einparkerin und auf einmal bekomme ich Ängste, ob eine Parklücke zu eng ist und dass ich das Auto ramme und keine Ahnung was. Also ich glaube, da spielen halt auch die Hormone mit eine Rolle. Es spielt eine Rolle, dass halt das Vernunftszentrum auf einmal Überhang nimmt und dieses Gefühlszentrum anderweitig beeinflusst wird, ja. Es sind dann auch oft Frauen, die dann nicht nur Ängste haben, sondern auch sehr emotional werden, die dann, letztens hat eine Patientin zu mir gesagt, sie läuft durch die Stadt und wenn da jemand weint, muss sie direkt mitweinen, obwohl sie den nicht kennt, ja. Das sind dann oft diese Kombinationen aus beiden zusammen.
Ja, das habe ich aber auch bei mir gemerkt, dass ich immer emotionaler werde, also dass ich schnell, also immer näher am Wasser gebaut bin. Ich meine, das ist ja grundsätzlich nicht schlecht so, aber es tut ja auch gut, mal zwischendurch zu weinen, ne? Und so.
Aber wenn du das überhaupt nicht aufhalten kannst,
Ja.
ich denke, oh Gott, jetzt weine ich hier einfach dicke Krokodilstränen und möchte das in dem Moment gar nicht. Da ist es manchmal doch so ein bisschen lästig.
Ja, wir Frauen haben es schon nicht leicht, ne?
Nee.
Wenn wir jetzt nochmal kurz über die Perimenopause sprechen, ab wann würdest du jemandem denn raten, damit loszulegen? Also klar, jeder hat ja so ihre eigene, ich sag mal, Schmerzgrenze oder Schwelle, wo sie sagt, boah, jetzt halte ich es nicht mehr aus. Hast du da auch irgendwie einen Tipp?
Also im Endeffekt ist das auch individuell von den Symptomen abhängig, ja. Kommt ja auf die Symptome an. Kann ich vorher auch noch mal ein bisschen was mit Nahrungsergänzungsmitteln machen? Wie sind die Blutwerte? Ist da irgendwas im Argen? Kann ich zum Beispiel bei Gelenkschmerzen mit Kollagen arbeiten und hilft dir das zwischendurch? Oder beim Schlaf auch, kann ich erstmal irgendwas Pflanzliches nutzen? Und dann kommt halt auf den Leidensdruck und die Beschwerden der Patientin immer individuell drauf an. Auch wie ist der Zyklus? Hat sie irgendwie Blutungsstörungen? Wie ist der Schlaf? Hat sie Schlafstörungen? Hat sie vielleicht auch schon Hitzewallungen? Also das sehe ich ganz individuell und fange meistens klein irgendwo an, um mich dann dahin zu steigern. Manche, das sage ich aber auch direkt, wenn die vor mir sitzen und dann auch erst kommen, wenn sie sagen, ich schwitze fünfmal am Tag oder ich habe fünfmal am Tag so eine Hitzewallung, ich muss dreimal duschen und mich so oft umziehen, dann sage ich auch meistens direkt, ja, wollen wir nicht vom nehmen. Also,
Ja,
es ist auch
macht.
leider so, dass momentan es noch so ist, dass eine Hormonersatztherapie nur zugelassen ist, also von den Krankenkassen bezahlt wird, wenn ich vasomotorische Beschwerden habe, das heißt also Hitzewallungen.
Okay. Das ist auch spannend, ne? Das, na gut, die müssen halt auch irgendwo ihre Grenzen setzen, ne? Und wie die wann wo was einsetzen, aber ja, es ist manchmal ein bisschen schade.
Ja, also es ist halt komplett schade, dass
Ja.
auch zum Beispiel das Progesteron dann von der Kasse dazu bezahlt wird, weil ich es als Schutz fürs Östrogen brauche. Ich kann auch Progesteron auf Kasse verschreiben, wenn es Blutungsstörungen gibt, um zur Zyklusstabilität. Ich kann es aber, wenn jetzt zum Beispiel die Frau keine Gebärmutter hat, hat aber Schlafstörungen, dann kann ich es nicht auf Kasse aufschreiben. Weil sie hat ja keine Gebärmutter mehr, ja. Aber
Ja.
ich kann Schlafmittel auf Kasse aufschreiben, aber ich kann nicht ein Progesteron aufschreiben. Also das ist halt ja leider unser Kassensystem. Aber da, das ist ja heute nicht Thema.
Nee, da könnte man eine eigene Folge drüber machen.
Genau.
Gibt es denn so Kontraindikationen?
Ja.
Was wäre das?
Also bei der transdermalen Therapie ist oder generell bei der allumfassenden Therapie ist es auf jeden Fall der hormonsensible Brustkrebs, dass ich da auf gar keinen Fall Hormone geben darf, sollte. Manche Kollegen sagen, naja, wenn der jetzt so und so lange vorüber ist und die Jahre ins Land gegangen sind, dann vielleicht doch, aber ich wäre da zurückhaltend und vorsichtig. Was man mittlerweile machen kann, ist dann vaginal Östrogen zu geben, weil wir da wissen, dass es nicht ins Blut übergeht. Das ist eine absolute Kontraindikation, also eine Hormonersatztherapie. Bei Brustkrebs, habe ich Brustkrebs in der Familie, ist es nicht unbedingt eine Kontraindikation, sondern dann wird einfach empfohlen, okay, stärker auf die Brust aufzupassen, öfters Ultraschall der Brust mitmachen zu lassen, Mammographie wahrzunehmen. Ansonsten, wenn ich Bluthochdruck habe, wenn ich eine Thrombose in der Vergangenheit hatte, Schlaganfall bekannt ist, dann sind orale Komponenten kontraindiziert, aber ich kann transdermal arbeiten.
Okay. Was wollte ich denn noch fragen? Ich muss gerade mal gucken auf meine Liste. Wenn man denn, wenn man jetzt in den Wechseljahren oder wenn man jetzt in der Menopause ist, man kann die ja theoretisch ein Leben lang nehmen, solange sie einem gut tun.
Genau.
Und irgendwann kommt dann der Punkt, wo man sagt, ich nehme die nicht mehr, oder nimmt man die dann tatsächlich, bis man dann irgendwann umfällt?
Ja, genau.
Okay.
Also irgendwann sagt
Ja.
man nimmt ihn dann nicht mehr.
Crazy. Machen das viele Frauen eigentlich?
Immer mal wieder. Also viele wollen einfach mal gucken nach 5 bis 10 Jahren, ob sie es reduzieren können, aber viele Frauen nehmen die wirklich lange Zeit durch.
Und du hast ja eben schon gesagt, so Nahrungsergänzungsmittel können da hilfreich sein. Was womit hast du gute Erfahrungen gemacht, um das zu unterstützen?
Also nicht Nahrungsergänzungsmittel per se, zum Beispiel bei der Hitzeballung, ist zum Beispiel die Traubensilberkerze zu nennen, die bei Hitzeballungen gut wirken kann. Und beim Schlaf Lavendel, aber auch Hopfen, Baldrian können gut wirken. Und ansonsten ist es natürlich zu gucken, was ist in meinem Blut, vorhanden. B-Vitamine wirken sich positiv auf die kognitive Leistung aus, Magnesium auch auf über 300 Stoffwechselprodukte, Vitamin D sind wir meistens ja eh im Mangel,
Ja.
sich positiv auswirkt. Omega-3 wirkt sich auch auf die Zellgesundheit, Knochensubstanz gut aus, gegen oxidativen Stress.
Da bin ich ja mal gespannt, wie ich dann irgendwann aufgestellt bin, weil ich nehme das ja alles schon seit Jahren.
Genau.
Sollte ja ganz smooth werden dann, wenn nicht, stehe ich dann auch bei dir auf der Matte und brauche welche. ja, was habe ich denn noch auf meiner Liste? Muss mal gerade schauen. Wie eng sollten denn Frauen dann, wenn sie jetzt bioidentische Hormone nehmen, begleitet werden? Also du machst das ja dann eher wahrscheinlich in deiner Privatpraxis dann, ne?
Nee, auch in der
Ah,
Kassenpraxis.
okay.
Und ich sage denen meistens, kommen sie nochmal nach 3 Monaten, dass wir schauen, wie gut sie sie vertragen, und dann ein bis zweimal im Jahr, dass man sie sieht und schaut. Passt die Therapie noch so? Was ich den Frauen auch ans Herz lege, ist, sich einmal im Jahr einen Ultraschall vaginal zu gönnen, einfach zu gucken, ob die Schleimhaut flach bleibt, und dann halt auch der Ultraschall, weil wir wissen immer noch nicht, ob es ein erhöhtes Risiko für Brustkrebs gibt. Wenn, dann ist es sehr minimal, eine von 1000 Frauen. Aber was die Frauen immer außer Acht lassen, ist, was auch unser Brustkrebsrisiko erhöht, ist einmal das Alter. Per se haben wir leider ein Risiko, aber auch Alkohol oder Flugreisen zum Beispiel, ja, oder Strahlung allgemein, ja.
Ja.
Also da macht die Hormonersatztherapie nicht ganz so viel aus. Vor allem wissen wir ja auch gar nicht, hätte die Frau das eh bekommen, wenn sie keine Therapie bekommen hätte. Oder ist das jetzt durch die Therapie begünstigt worden?
Da spielt ja wahrscheinlich auch noch mit rein, wie der Körper dann die Hormone abbaut, ne? Also
Ja.
wie gut. Und es gibt ja auch, gerade beim Östrogen gibt es ja auch so Metaboliten, ne? Die
Genau.
einen, die eher dann so Wachstum fördern und die anderen, also die guten und die bösen, sage ich jetzt mal, um das leichter zu erklären. Da kann man natürlich den Abbau auch so ein bisschen unterstützen, ne? Das
Ja, genau.
macht auch Sinn dann wahrscheinlich, ja. Spannendes Thema auf jeden Fall. Nimmst du denn selber auch schon welche?
Ich habe mal Progesteron genommen, gegen Brustspannen, weil
Hm.
das so extrem war. Da habe ich mir dann auf die Brüste geschmiert, um das Brustspannen zu reduzieren. Und ich merke so langsam in der zweiten Zyklushälfte oder in der letzten Zyklusphase wird mein Schlaf schlechter. Bisher habe ich es noch nicht genommen, aber ich bin am Überlegen, wann der Start ist, und dann in der zweiten Zyklushälfte mit Progesteron mal zu starten.
Ja, gut, du bist ja an der Quelle, ne? Das ist schon cool. Also, was ich bei mir beobachtet habe, ich hatte auch öfter mal so mit Brustspannen zu tun. Und was mir sehr geholfen hat, ist, ich habe einfach meine Ballaststoffzufuhr nochmal so ein bisschen angepasst und habe da so ein bisschen rumgespielt mit Akazienfaser, mit PHGG, mit Flohsamenschalen. Und ich habe das Gefühl, seitdem ich das alles so mische und ein bisschen erhöht habe, dass einfach wahrscheinlich die Östrogen auch ein bisschen besser rauskommen. I don't know, but
Natürlich, also die Darmbakterien wissen ja,
ja.
je mehr Ballaststoffe zugefügt werden, desto besser können die Östrogene verstoffwechselt werden.
Ja, also das habe ich auf jeden Fall, da habe ich einen Unterschied gemerkt und ich habe mit Maca angefangen. Das hat mir auch sehr gut getan. Schmeckt zwar eklig, aber
Echt?
ich finde es eklig.
Okay.
Kommt immer drauf an. Ich hatte das früher mal als Pulver, da habe ich mir das manchmal in meinen Kakao reingerührt. War nicht so lecker und jetzt habe ich Kapseln, dann geht's. Aber die riechen schon echt sehr streng.
Okay.
Ja, war auf jeden Fall auch eine coole Sache. Also grundsätzlich, was wir hier besprechen, jeder muss halt selber seine Erfahrungen sammeln. Ne? Das sind ja alles nur Empfehlungen. Das sind ja hier na, wie sagt man das immer? Es gibt auch immer diesen Spruch.
Heilversprechen.
Genau das.
Genau.
Ja, und hast du denn aktuell noch Kapazität für Hormonberatung oder bist du gerade voll?
Nein, also Hormonberatung ist möglich. Allerdings bin ich bis Ende Februar schon wieder ausgebucht, und den Link habe ich erst, glaube ich, vor 10 Tagen geteilt. Fürs Neujahr. Und man kann so in 12 Wochen vorher sich seinen Termin buchen. In der Kassenpraxis sieht es eher ein bisschen enger aus. So Vorsorge und so weiter.
Okay, aber ich werde deine Kontaktdaten trotzdem in die Shownotes packen, falls
Sehr
jemand
gerne.
sich melden möchte. Gerne machen. Ich kann es nur von Herzen empfehlen. Und ansonsten würde ich sagen, sind wir eigentlich durch mit dem Thema. Die drei Fragen habe ich dir ja schon mal gestellt. Zu. Wir können die gerne noch mal kurz beantworten. Vielleicht verändern sie sich ja auch. Und zwar, was ist dein Lieblingsessen aus der Kindheit?
Immer
Du
noch
hast
die
doch.
Kartoffelsuppe meiner Oma, wie beim
Sehr gut.
letzten Mal.
Und was hast du als letztes nur für dich getan?
Heute Morgen war ich erst joggen.
Mega gut. Und die letzte Frage, was würdest du oder hättest du anders gemacht auf deiner Gesundheitsreise mit dem Wissen, was du jetzt hast?
Ich glaube, ich hätte schon viel früher angefangen, mich so komplementärmedizinisch und ganzheitlich aufzustellen. Hätte ich das Thema schon früher gewusst. Zum Beispiel hatte ich ja auch immer Unterleibschmerzen zur Periode und habe bis zum 40. Lebensjahr, bis ich mit Insta angefangen habe, gedacht, das sei normal. Da wäre es halt einfach schön gewesen, hätte ich das Wissen vorher schon gehabt, sodass ich während der Fachausbildung mich da schon breit hätte aufstellen können. Weil es doch Kurse und so weiter als Mama irgendwo anders hinfahren, doch eher oft öfters ein bisschen schwieriger ist, als wenn man damit frühzeitig anfängt. Ohne
Ja,
Kinder.
das auf jeden Fall. Ja, aber ich finde es trotzdem mega, dass du das so machst.
Danke.
Gut, dann ja, wir sehen uns ja sowieso übermorgen und
Gerne.
vielen Dank für deine Zeit und danke für die ganzen Infos. Und
Sehr
dann
gerne.
bis bald.
Bis
Tschö.
dann. Tschüss.